Der Frieden, den Jesus Christus schenkt, der sei mit uns allen. Ich darf uns lesen als Predigttext Worte von Jesus aus dem Lukasevangelium im 18. Kapitel. Dort heißt es, einige der Leute waren davon überzeugt, dass sie selbst nach Gottes Willen lebten. Für die anderen hatten sie nur Verachtung übrig. Ihnen erzählte Jesus dieses Gleichnis. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich hin und betete leise für sich: Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. Kein Räuber, kein Betrüger, Ehebrecher oder Zolleinnehmer wie dieser hier. Ich faste an zwei Tagen in der Woche und gebe sogar den zehnten Teil von allem, was ich kaufe. Der Zolleinnehmer aber stand weit abseits. Er traute sich nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich auf die Brust und sprach: Gott, vergib mir. Ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist. Ich sage euch, der Zolleinnehmer ging nach Hause und Gott hatte ihm seine Schuld vergeben. Im Unterschied zu dem Pharisäer. Denn wer sich selbst groß macht, wird von Gott unbedeutend gemacht. Aber wer sich selbst unbedeutend macht, wird von Gott groß gemacht werden. Soweit Jesus im Evangelium nach Lukas. Und ich kann dazu nur sagen, der arme Pharisäer. Er kann einem echt leid tun. Er hatte sich ja solche Mühe gegeben und echt geglaubt, Gott wäre ganz beeindruckt von seinem Leben und würde ihm nun auch irgendwie mit Ehren überhäufen. Vielleicht erfährt er die zumindest durch Menschen um ihn herum. Und oh ja, es gibt solche Menschen, die sich ganz besonders viel Mühe geben, damit Gott sich über sie freut. Oder wenigstens Menschen sich über sie freuen. Und sie dann dafür wertschätzen und loben und lieben. Und dafür geben sie vieles, ja, manche sogar alles hin. Ich habe allerdings die Erfahrung machen müssen, dass sie dann oft anfangen, auch mehr und mehr darunter zu leiden, dass ihr Beitrag nämlich so schnell übersehen wird. Immer mehr, immer wieder. Am Anfang haben die anderen vielleicht sogar noch gestaunt über einen und mit überschwänglichem Dank überschüttet. Neulinge haben es immer besonders gut, wenn sie anfangen, solche Dinge zu tun. Aber sie haben sich dann so schnell daran gewöhnt und nun fällt es auch kaum noch auf, was man dann tut mit der Zeit. Kennt ihr das? Und auch Gott könnte sich ja inzwischen dafür noch ein bisschen erkenntlicher zeigen. Manchen habe ich das schon erzählt, eine kommunale Gemeindeschwester, ganz hingegeben, war wegen ihres rastlosen Einsatzes für andere sehr beliebt. Sie schaute wahrlich nicht auf die Uhr, wenn sie unterwegs war. Sie war auch Kirchenälteste in meiner ersten Gemeinde und mischte überall fleißig mit. Es ging nichts an ihr vorbei. Eines Tages kam sie empört zu mir und sagte: Da hat man sich all die Jahre einen Fensterplatz im Himmel verdient. Ja, so hat sie wörtlich gesprochen. Und dann lässt Gott das zu, dass man so fürchterlich krank wird. Wo ich doch so immer gesund gelebt habe und so viel getan, mehr als andere, das passt doch einfach nicht zusammen. Ich hatte natürlich für sie keine befriedigende Erklärung, aber in den Predigten der Pfarrer des Ortes, auch die vor mir, beim Lesen ihrer Bibel, hätte sie eigentlich längst vernehmen müssen, dass Gott seine Sonne scheinen lässt über Böse und Gute und es regnen lässt über Gerechte und Ungerechte. Man muss mal auf diesen Vers genau hinhören. Es gibt auch ähnliche Verse. Ihr Glaube an Gott und ihr rastloses Dienen waren keine Versicherung gegen alle Unbilden des Lebens. Irgendwie hatte sie es dennoch gehofft, dass es so sei. Ich will mal behaupten, wer darauf setzt, sich durch ungewöhnliches Engagement bei Gott und Menschen beliebt zu machen, wird früher oder später enttäuscht werden. Und unter Umständen, leider habe ich das bei Menschen, auch auf die ich teilweise gesetzt habe, auch erfahren müssen, frustriert alles hinschmeißen. Natürlich wünsche ich von Herzen, dass gewürdigt ist, was, oder wird, was Menschen unter uns leisten. Und wir danken manchen auch unter ihnen ja reichlich. Andere denken freilich oft dann daneben, ja, die werden gelobt, aber bei mir ist das schon eine ganze Weile her. Das passiert uns immer wieder. Und wir sollten wirklich aufmerksam aufeinander sein, vor allen Dingen auch für die, die nicht so im Rampenlicht so sichtbar sind wie die anderen. Aber heute dürfen wir uns mal ausdrücklich fragen, was ist eigentlich unser Motor? Warum tun wir so vieles wirklich? Wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, wir alle sind dem Pharisäer ein Stück ähnlich. Ich tue etwas und erwarte, dass du mir entsprechend dann auch begegnest. So scheint es ja in dieser Welt zuzugehen, solange jeder bei diesem Tauschgeschäft mitmachen und mithalten kann. Das ist leider nicht immer der Fall. Können Kinder zum Beispiel erstatten, was ihre Eltern über viele Jahre in sie investieren? Wie würde die Rechnung lauten, wenn sie wirklich mal durch die Eltern aufgemacht würde? Wir tun es lieber nicht. Können wir wirklich erwarten, dass der Gefallen, den wir anderen getan haben, jedes Mal auch uns etwas Gutes bringt? Etwa in unserer Ehe? Wie schlimm wäre es, wenn jeder von uns dem anderen vorzurechnen beginne, das habe ich nun für dich getan und jetzt erwarte ich, dass du nun tust, was du mir im Gegenzug schuldig bist. Sabine, geht das gut? Ich kann auch andere fragen. Ich hatte jetzt nichts damit zu tun, dass ich euch direkt das frage. Ich prophezei euch, solche Haltungen haben schon ein tödliches Gift in sich. Weiter. Was sollen uns Leute wieder erstatten, die mittellos sind, die Nöte leiden oder weil sie behindert sind oder gebrechlich geworden, auf die Pflege und die Fürsorge anderer angewiesen? Wir können nur hoffen, dass es uns mal ähnlich ergeht, wenn wir Hilfe brauchen, dass dann sich auch Menschen unser als hilfsbereit erweisen und nicht rechnen, ob sich das für sie lohnt. Werden zum Beispiel andere wirklich für unsere Renten aufkommen, wenn wir mal alt sind, bei mir rückt es ja nun ein bisschen näher, der Verdienst vieler, heute muss ja auch der alt gewordenen Generation zukommen, das muss sich ja irgendwie fortsetzen. Dann wird es dann die sogenannte Rentengerechtigkeit noch geben auf Dauer? Auch dann, wenn wir den nachfolgenden Generationen wie jetzt in dieser Zeit wieder viele, viele Schulden aufbürden, aber im Grunde auch zu wenig Kinder hinterlassen, die diesen Berg mit abtragen können? Wirklich, die Rechnung geht nicht immer auf. Immer wieder aber können wir uns dabei ertappen, dass wir insgeheim doch rechnen. Und das funktioniert nur, wenn wir das Besondere bei uns herausstellen und es mit anderem abgleichen. So tun das übrigens viele mit dem Geld, das sie für gute Projekte spenden oder für praktische Hilfe. Und dabei haben wir alle miteinander oft gleichzeitig mit dem Blick, könnten das ja eigentlich ruhig auch andere auch tun. Was wäre dann nicht alles möglich? Oder wir tun das mit der Zeit, die wir ehrenamtlich investieren und denken manchmal insgeheim, wenn das alle täten, was wäre da nicht alles möglich? Oder wir tun das auch mit unseren Gebeten, die wir sprechen und denken manchmal dabei, wie viel würde sich Gott durch noch viele andere Beter beeindrucken lassen? Was wäre da nicht alles möglich? oder mit dem Wort Gottes, das wir in uns aufnehmen. Wir denken dabei, ach, andere könnten sich auch noch viel mehr damit beschäftigen. Bis da sähen unsere Welt oder die Kirche doch wohl etwas anders noch aus. Der Pharisäer in unserer Geschichte vom Jesus im Tempel ist in erster Linie nach unseren normalen Maßstäben ein bewundernswerter, mal wirklich vorbildlicher Mensch. 2 Tage in der Woche fastet er. Er diszipliniert seinen Körper, um seinen Geist für Gott offen zu halten. Mir fällt es oft schwer, eine Mahlzeit auszulassen. Er gibt nach alter biblischer Weise den 10. Teil seiner Einkünfte für Gott, den Tempel, die Armen. Und er diskutiert nicht, ob nun vom Brutto- oder Nettolohn. Nein, er weiß und sagt das Maximale steht Gott zu. Er kauft gleich 1/10 mehr ein, um es weiterzugeben. Ich glaube, die Tafeln in unserem Land würden in Lebensmitteln schwimmen, wenn das viele täten und ihre Gaben anderen zugutekommen ließen. In unseren Kirchen bräuchten wir keine Pfarrstellen streichen und immer größere Gemeindegebiete zusammenlegen, wenn es die Praxis des Zehnten mehr unter uns Christen gäbe. In anderen Teilen der Christenheit ist das ja geübter Brauch und erklärt auch die Vitalität vieler Gemeinden, zum Beispiel in Südkorea, wo man durch die reichlichen Gaben vieler Gemeindeglieder zusätzlich noch viele Missionare in andere Kontinente auszusenden vermag, übrigens auch nach Deutschland. Nein, Jesus hat nichts gegen die Praxis des Zehnten. Er hat auch nichts gegen Fastentage. Aber er hat was dagegen, wenn Menschen das benutzen, um sich selbst auf die Schulter dabei zu klopfen. Wenn es schon die anderen nicht genug tun. Und sich sagen, was sie doch vor Gott und Menschen im Grunde für feine Leute sind. An der anderen Stelle sagt Jesus sehr schroff, sie haben ihren Lohn schon dahin. Gott kann man damit nicht beeindrucken. Wir alle verdanken ihm doch unser Leben. Und dass dieses Leben auch gelingt, hat Jesus das Leben von Jesus gekostet. Dem Einzigen nach Gottes Herzen. Welcher Preis würde dem denn gerecht werden? Wie sollte man das wiedererstatten? Wann wären wir mit Gott eigentlich quitt? Paulus schreibt darüber nach Ephesus, eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr empfangt sie allein durch den Glauben, durch das Vertrauen auf Christus. Ihr habt selbst nichts dazu getan, sie ist wirklich Gottes Geschenk. Ihr habt sie nicht durch irgendein Tun verdient, denn, so fügt er hinzu, niemand soll sich mit irgendetwas rühmen können. Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Ich glaube, das ist auch gut so. Sonst hätten wirklich manche keine Chance. Was soll ein das Leben lang behinderter Mensch in die Waagschale werfen, wenn er nicht so mithalten kann, wie andere das tun können? Was soll ein mittelloser Erdbewohner, von denen es wahrlich oft ohne ihr eigenes Verschulden genug gibt, sonst beitragen? Welche Chance haben Leute, die Teile ihres Lebens in den Sand gesetzt haben? Oder die durch andere Menschen innerlich so verletzt wurden, dass sie nunmehr nur noch die Kraft haben, mit sich zu plagen, anstatt sich auch noch mit anderer anzunehmen? Oder wie soll ein schuldig gewordener sonst bestehen können? Nach Paulus sitzen wir alle vor Gott im gleichen Boot. Das Gegenstück unserer fleißigen, enttäuschten Gemeindeschwester ist für mich aus derselben Gemeinde ein hochbetagter Mann, den Elke und ich sehr schätzen gelernt hatten. Er hob oft bedeutsam seinen Finger und bekannte, alles ist Gnade, alles ist Geschenk und das meinte er auch wirklich so. Und mit dieser Haltung suchte er nicht noch mehr Segen für sich zu erkaufen, sondern sich mit dem zu begnügen, was Gott halt ihm zurzeit ermöglichte. Er hatte solch ein Vertrauen und eine solche Zufriedenheit an sich, die oft auf mich abstrahlten. Ich besuchte ihn, um ihm beizustehen in seinem Alter und ich ging selber so gestärkt von ihm weg. Gott hat ihn durch sein langes Leben begleitet und er wusste, er wird mich auch vollenden, so schwierig das auch vielleicht noch werden mag. Es war ihm ein Bedürfnis, von Gott zu erzählen, ihm zu dienen. Und dabei ist er wahrlich selber nicht von Katastrophen verschont geblieben. Einmal brannte ihm und seiner Frau das ganze Haus ab. Sie haben ihren ganzen Besitz verloren damals, vor meiner Zeit. Aber er bekannte, durch Gottes Gnade sind wir wieder auf die Beine gekommen. Auf die Gnade Gottes vertraute er auch angesichts der dunklen Flecken seines eigenen Lebens, seines Kriegseinsatzes im Ersten Weltkrieg, seiner Stasi-Zuträgerschaft, zu der er einmal eine Zeit lang erpresst worden war. Und er empfand es auch als Gnade, weiter dann mit Gott leben zu dürfen, weil er wusste, Jesus steht für mich ein, auch für meine Defizite. Dafür vertraue ich ihm und liebe ich ihn. Ja, es sind uns allen von Gott und Menschen viel Dinge zu leben ans Herz gelegt. Aber wenn wir sie nur deswegen tun, um uns bei Gott und Menschen zu präsentieren auf gute Weise, werden wir an dieser Welt uns selbst und unserer Veranlagung ständig zu rechnen und hinter unseren eigenen Erwartungen selber zurückzubleiben, scheitern. Wenn wir sie aber begreifen könnten als Antwort auf die Gnade Gottes, die uns in Jesus und übrigens tagtäglich begegnet, werden sie uns ein Herzensanliegen, ein Bedürfnis werden. Ich habe jetzt diese Woche eine Untersuchung gelesen, wann Menschen zufrieden und glücklich sind. Und dann hieß es in diesem Beitrag eines Psychologen, es gibt eine ganz simple Übung, um ein Mensch zu werden, der zufrieden ist und glücklich. Schreibe jeden Abend 3 Dinge auf, für die du heute dankbar bist. Unsere Vorfahren haben das in ihrem täglichen Abendgebet oft geübt. Manche tun es ja auch noch heute. Eine ganz simple Übung. Gar nicht so einfach. Ich mache das seitdem jetzt. Hat auch vorgestern einen Tag gegeben, da wusste ich nicht, was ich aufschreibe. Aber er sagt, übe das ein. So einfach. Und du wirst merken, ich sage es mal jetzt fromm, du bist ein Mensch der Gnade. Stattdessen gucken wir immer auf das, was schief läuft, was nicht genügend ist. Wir können uns entscheiden, ein Mensch der Gnade oder des Jammerns zu sein. Wenn wir die Dinge begreifen, die uns aufgetragen sind, als Antwort auf die Gnade Gottes, die uns in Jesus und tagtäglich begegnen, werden sie uns ein Herzensanliegen, ein Bedürfnis sein. Das meint Paulus, wenn er schreibt im Epheserbrief, durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun auch Gutes tun können. Er hat sogar, merkwürdiger Satz, unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Das heißt, unsere guten Taten, die uns sonst so schwer fallen, liegen einem Menschen, der Jesus dankbar ist, bereit wie ein Gewand, in das er nur noch schlüpfen muss. Es wird ihm ein Bedürfnis, weil das Wesen von Jesus ihn zu prägen und zu wandeln beginnt. Es ist wichtiger, die Gnade Gottes erstmal zu buchstabieren und dadurch mehr und mehr lieb zu gewinnen, ja zu genießen, als sich kalt rechnend für Gott und Menschen zu engagieren. Ist das ein zu steiler Satz? Es ist wichtiger, die Gnade Gottes erstmal selber zu buchstabieren und sie dadurch mehr und mehr lieb zu gewinnen, ja zu genießen, als sich kalt rechnend für Gott und Menschen zu engagieren. Ich bin nämlich sonst zum Erfolg verdammt. Und werde trotzdem erleben, dieses Engagement wird nicht immer aufgehen, nicht durchhalten, wenn es nicht aus einer guten Quelle gespeist wird. Eine Quelle der Gelassenheit und Zuversicht. Wird es aber durch Gottes Gnade genährt, mein Engagement, wird es auch blühen können und seine Frucht bringen, wo immer es Gott gefällt, zu segnen. Aber das ist dann Gottes Sache, was da wächst und wann es wächst und wie es wächst. Ich brauche es nicht, um meine Daseinsberechtigung damit zu erweisen. Gott hat sie vor allem anderen mir schon erwiesen. Ich muss mich nicht mehr im Wettbewerb mit anderen messen. Ich habe schon durch Jesus bei Gott gewonnen. Und das werden wir, wie wir es immer tun, auch heute im Heiligen Mahl wieder einander zusprechen. Er steht für dich ein. Du hast schon bei Gott gewonnen. Das wird nicht zunichte gemacht, wenn dann mal was schief geht. Der Zollannehmer im Tempel hat nichts vorzuweisen, aber er weiß um seine Defizite und hofft auf Gottes Gnade. Dieser ging gerechtfertigt, in Frieden, vergeben in seiner Schuld, in sein Haus. Nicht jener, sagt Jesus. Denn wer sich selbst meint, groß machen zu müssen, wird erleben, dass er vor Gott eigentlich unbedeutend ist. Aber wer sich selbst unbedeutend macht, durch sein schlichtes Empfangen und Geben, wird von groß Gott gemacht werden. Lasst uns lernen, auf diese Gnade zu vertrauen, ja, sie uns erst mal immer neu zu erschließen und zu genießen und auch in jedem Gottesdienst neu zu feiern. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.